G, der Expertenpodcast rund um Körper, Geist und Seele.
Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres G-Podcasts. Heute mit Eunike Grahofer zu Gast zum Thema Rindenmedizin. Hallo Eunike, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Möchtest du dich unseren Zuhörern, die dich noch nicht kennen, mal vorstellen?
Hallo Philipp, danke, dass ich heute mit dir das Gespräch führen darf. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Mein Name ist Eunike Grahofer. Ich komme aus dem ganz nördlichen Teil vom Waldviertel, beschäftige mich seit 22 Jahren mit dem Wissen, mit dem vorhandenen Wissen der Leute, dokumentiere das, vor allem die Gebirgsregionen, vor allem die Grenzregionen und dokumentiere, was haben sie im Kräuter- und Pflanzenwissen, das wird mit Tonbandgerät aufgenommen und das arbeite ich dann auf. Weißt du, was dieses traditionelle Volkswissen ist, dieses erlebte Wissen. Was haben sie gemacht, wenn kein Arzt verfügbar war, wenn Lebensmittel knapp geworden sind, wie war die geistige Einstellung, wie haben sie das gelöst und welche Pflanzen und Naturzutaten haben sie wie verwendet?
Sehr cool. Wie viele Bücher hast du da schon geschrieben?
Jetzt kommt mein 11. Buch raus und das heißt die Rindenmedizin.
Sehr cool. Zum Thema gleich. Was ist Rindenmedizin? Kann man sich das so vorstellen, dass man zum Baum geht, sich eine Rinde runterschneidet und sich daraus Medizin ziehen kann?
So ähnlich. Weil im Prinzip die Rindenmedizin ist das, was die Bäume und Sträucher uns hergeben. Und wenn wir gerade so jetzt diese Jahreszeit, wenn man denkt, es ist noch kein Supermarkt da, wir können nirgends einkaufen gehen, dann war das gerade jetzt die ganz wichtige Nahrungsquelle in der Küche für die Ernährung. Wenn der Vorrat in der Speisekammer schon zur Neige gegangen ist, der Winter aber noch länger gedauert hat, als die Vorräte da waren und die Leute gesättigt werden mussten, dann hat man auf Baum- und Strauchrinden zurückgegriffen, zumal wenn man einen Baum oder einen Strauch anschaut, hat man außen diese knorrige Rinde, das Borke, also das, was wir ähnlich, wenn wir heute raue Füße haben, was man sich so vorstellen kann. Und darunter ist eine grüne Schicht, dieses grüne Band. Und bei dem grünen Band transportiert der Baum die Nährstoffe, die die Wurzeln aus dem Boden ziehen. Das Wasser, was die Wurzel aus dem Boden zieht, wird über dieses grüne Band den ganzen Baum hinauf transportiert und bringt die Vitamine, die Nährstoffe, die Mineralstoffe, die Spurenelemente, alles, was im Boden ist, bringt dieses Band zu den Blättern, zu den Ästen, zu den frischen Trieben hinauf, um sie gut zu versorgen. Und wenn wir dieses grüne Band essen, dann transportieren wir diese Nährstoffe, die der Baum von ganz, ganz tief unten geholt hat, in unseren Körper. Und wenn man sich heute vorstellt, wie hoch ein Baum wird, der wird genauso tief in die Erde meistens, wie er hoch wird, es sei denn, er ist ein Flachwurzler. Aber sonst geht er genauso tief runter, wie er hoch ist. Und da können wir uns vorstellen, aus welcher Tiefe er die Nährstoffe herausholt.
Ja.
Welche Wasserqualität cool. Er drinnen hat.
Wahnsinn.
Und das wurde in der Zeit genutzt. Oder wenn Leute längere Wegstrecken zurücklegen mussten. Heute haben wir einen Rucksack, heute nehmen wir halt Nahrungsmittel. Wir können Nahrungsmittel mit. Oder nehmen wir eine Eisbox mit. Und wenn die früher längere Wege gegangen sind, mussten die sich spontan ernähren. Und da haben sie Rinden gekaut zum Beispiel. Also es war ganz eine wichtige Nahrungsquelle.
Sehr arg. Und wie wird es in der Medizin, also welche medizinischen Anwendungsgebiete gibt es da?
Da gibt es ganz, ganz viele. Ich möchte vorher noch schnell, bevor ich das beantworte, zwei alte Sprüche zitieren, dass man halt so die Wertigkeit erkennt, die Rinden früher hatten. Buchenrinde noch so klein, mahle dir zu Mehle fein. Mache daraus gutes Brot, so hast du Speise in der Not. Ja. Und einen zweiten Spruch, der ist kürzer, Vorerbrot lindert Hungersnot. Also die Rinde, der Föhre, der Kiefer, die lindert die Hungersnot.
Work.
Also wir haben schon noch so vereinzelt so Sprüche, wo man halt sagt, die rufen uns die Anwendung noch ein bisschen in Erinnerung.
Ja.
Und wenn wir zu der medizinischen Anwendung rübergehen, da fällt mir ganz spontan an meinen Lieblingsspruch ein, der beste Turbo der Natur ist Birkenrinde als Frühlingschor. Wir haben da ganz breite Anwendungen. Ich habe bei den Interviews immer wieder so Rindenthemen dabei gehabt. bei den Aufzeichnungen. Und dann habe ich mal irgendwann zu meinem Verlag gesagt, Leute, ich möchte gern das Rindenthema mir aufarbeiten, mir fehlt es. Wenn mir im deutschsprachigen Raum eine Literatur fehlt, dann gehe ich immer in den englischsprachigen Raum. Was ist da vorhanden? Ich fliege mal nach London und schaue, was kann man im englischsprachigen Raum finden. Und über die Baumrindenverwendungen, das ist einfach verschwunden, weil wir viel, viel einfachere Möglichkeiten hatten. Und das Thema ist nicht mehr aufgegriffen. Dann habe ich gesagt, ich möchte dieses alte Wissen dokumentiert haben, ich möchte das aufarbeiten. Habe meine ganzen Interviews durchgeschaut und habe zu meinem Verlag gesagt, naja, so ein kleines Büchlein wird sich schon daraus ergeben, mit dem, was wir gemacht haben. Und dann bin ich gesessen, habe mir zusammengeschrieben. Und jetzt wird das ein großes, dickes Lexikon. Egal, ob wer einen Insektenstich gehabt hat, eine Birkenrinde, eine Buchenrinde, eine Obstbaumrinde, wenn irgendwo ein Ast herunten liegt, die Rinde runternehmen, auf den Insektenstich draufgeben. Die Rinde ist also die Haut des Baumes. Die das filtert, dass die Umweltschadstoffe, das, was außen ist, nicht in den Baum hineinkommt. Und dahinter ist die Nährstoffproduktion. Das heißt, ich habe da eine sichere Atmosphäre. Ich habe da entzündungshemmende Inhaltsstoffe. Ich habe Zellwachstum anregende Inhaltsstoffe. Alles, was dieser junge Teil vom Baum zum Wachsen braucht, diese einfachen Nährstoffe, die der Körper ohne groß zu zerlegen aufnehmen kann.
Ja.
Und die kann ich mir äußerlich auf Wunden raufgeben. Die kann ich mir auf Verletzungen raufgeben. Die haben es gegen Frühlingsmüdigkeit genommen, gegen Haarausfall, zur Verdauungsregulierung, für die Lebergalle zum Anregen, bei Erkältungskrankheiten. Also ich habe keinen zur Entspannung der Gebärmutter, zum Abstillen. Ich habe keine An- oder kein Körpergebiet gefunden, das nicht abgedeckt worden wäre durch Rinden.
Und ist es da von Baum zu Baum verschieden? Also haben da schon gewisse Bäume gewisse Eigenschaften oder geht es eigentlich nur um die Nährstoffe, die da gespeichert sind?
Es tickt jeder Baum anders, so wie jeder Mensch anders tickt. Und somit haben die Bäume auch andere Nährstoffe. Wir haben bei der Birke, die halt jetzt gerade aktuell ist, so zum Bleiben, die Birke, das ist die, die was als erstes das Wasser hochpumpt. Das ist die, wo man gesagt hat, zum Maria-Lichtmess-Vollmond, da geht man raus, die ersten Birkenrinde holen. Da ist das Wasser gerade ganz, da pumpt die bis zu 100 Liter Wasser am Tag hoch. Und da haben wir die erste große Nährstoffzufuhr, die ist, das hat man ja ganz stark. Also diese Rindenrezepturen erhalten noch, die hat man in diesen Familien, die Zugang haben zur Knochenrichter-Tradition, diese sogenannten Bornrichter, die haben in Familien, die Holzknecht-Tradition haben, die was alleine wochenlang im Wald unterwegs haben und in den Familien, wo die Hebammen-Tradition ist. Okay. Dort finden heute noch die Rezepte in die Köpfe für die Leute. Weil die haben das noch lange angewandt. Die haben es auch in der Zwischenkriegszeit und Kriegszeit und Nachkriegszeit noch angewandt. Also da haben wir Anwendungen teilweise, gerade was so diese Ötscher-Region ist oder generell die ganzen Gebirgsregionen Österreich, da haben wir Anwendungen, wo wir jetzt noch 90-Jährige erzählt haben, dass sie es gemacht haben. Da hat sich das rübergegeben. Cool. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, aber das Thema ist halt so breit.
Ja, ja.
Die Birke hat eher so diese Nährstoffe, die uns ganz, ganz schnell Energie geben. Aber das ist wirklich, das ist Körperregenerieren, das ist Leber, das ist Galle. Da ist Birke, hat ja, wir verwenden in der Küche oder kaufen im Supermarkt den Xylit, den Birkenzucker. Der ist in diesem grünen Bande, diesem Cambium unter der Rinde drinnen. Nehmen wir die Rinde, haben wir diesen Süßstoff, der ja nur ganz leicht süß schmeckt, der dem Körper ganz schnell einen Energieschub gibt. Und gerade wenn so die Leute früher so um Weihnachten oder Anfang Jänner sehr kränklich waren, dann braucht man sehr, sehr lange, bis der Körper wieder Energie kriegt.
Ja.
Die sagen ja oft, dass die bis ein halbes Jahr brauchen, bis der Körper dann wieder einsatzfähig ist. Die mussten früher einsatzfähig sein, die mussten am Feld arbeiten können, es musste die Arbeit getan werden. Und die haben sich mit Birkenrinde geholfen. Die haben Birkenrinde in Apfelsaft oder in Weißwein oder manchmal war halt auch nur Essigwasser da, haben die das ausgekocht. Haben das mit Sternanis, wenn es vorhanden war, oder Nelkenwurzel, je nachdem, wie halt die Region war, und ein bisschen Zimt gewürzt und haben das stammballweise getrunken. Und ich habe das selber ausprobiert, das ist eines meiner Lieblingsrezepte geworden. Und ich mache es halt mit Weißwein, wir haben halt mehr Zutaten und das schmeckt richtig gut. Und da merkst du so, erstens reinigt es den Körper gut durch, man merkt es am Toilettengang die nächsten Tage und es ist wie so ein Energieschub.
Sehr geil.
Dann haben wir so Rinden wie die Apfelbaumrinde, wie die Rosenrinde. Das sind die Hautpflegegeschichten, das sind die Unterleibsgeschichten. Da hast du Stoffe, wenn du Hautausschläge hast. wenn die Haut zu hart ist, wenn du irgendwo Gewebeprobleme hast, da hast du wieder dort die Nährstoffe drin. Und dann hast du knorrige Geschichten, wie es die Eiche ist, die dann da ist, wenn was zusammenziehen muss, wenn Gewebe zusammenziehen muss, wenn im Körper irgendwas zu lasch wird, wenn die Zellstruktur gestärkt werden muss, dann sind wir bei Eichenrinde.
Sehr cool. Wie viele Seiten hat dein Buch?
Um die 300 Seiten wird das haben, ist aber ein großes Buch. Ich habe das, also ich habe irgendwann muss man dann Abstriche machen, weil sonst irgendwie muss das Buch auch noch haltbar sein. Es sind ganz, ganz viele Rezepte drinnen, sowohl Kochrezepte als auch Hausmittelrezepte. Und ich schreibe auch schon an 2 Folgebüchern. Also im Herbst wird es 2 Folge, weil die Materie einfach so umfassend ist. Aber ich habe mir die 33 gängigsten Bäume und Sträucher herausgenommen. Und die werden in diesem Buch analysiert. Welche Geschichten habe ich dazu bei den Interviews gehabt? Super. Welche Inhaltsstoffe sind drinnen? Wann erntet man die Rinden? Welche Teile der Rinden? Weil in der Küche nicht so, aber in der Volksmedizin wurde unterschieden zwischen Astrinde, Stammrinde und Wurzelrinde.
Okay.
Das heißt, da hat man sehr wohl unterschieden, welche Rinde nimmt man zu welcher Anwendung. Da gibt es Unterschiede. Und dann natürlich, wann ist die optimale Erntezeit? Wann nimmt man sie denn?
Ja.
Und was mir halt ganz, ganz wichtig ist bei der Geschichte, ist dieser Zugang, dass wir jetzt nicht hergehen, juhu, ich will jetzt Rinden verwenden, gehen zum nächsten Baum und reißen wahllos Äste herunter.
Genau.
Das ist für Notzeiten, da wurde das gemacht. Aber das ist nicht unser heutiger Zugang. Heute geht man her, wir haben jetzt diese Stürme, ein Frühlingsstürme, was kann das Besseres passieren, als für die Rindenmedizin, wenn ein Sturm ist und wir gehen nachher raus
und glauben die auf.
Äste sammeln. Ja. Genau, also das sollte der heutige Zugang sein, auch im Hinblick auf den, wenn ein Baum wo steht, dann gibt es einen Besitzer. Und es wäre eigentlich Diebstahl, einfach hinzugehen, was runterzubrechen.
Ja.
Und es wäre auch dem Respekt der Natur gegenüber nicht in Ordnung. Wenn es der eigene Baum ist, können wir entscheiden, ob wir was nehmen oder nicht. Aber ansonsten bitte nicht hinausgehen und einfach wahllos herunternehmen. Also der Respekt gegenüber der Natur sollte immer an erster Stelle stehen.
Ja.
Kann ich eine Geschichte erzählen?
Ja, bitte.
Mir fällt da, also das ist meine absolute Lieblingsgeschichte, das ist die Geschichte, warum ich eigentlich so in das Thema hineingekommen bin. Ich bin bei einem Herrn gesessen und der hat mir aus seiner Kindheit erzählt. Und das ist an und für sich eine Ortschaft, mein Papa ist aus der Ortschaft geboren, nahe meiner Heimatstadt. Also jetzt nicht weit weg, nicht also mal, ich kenne die Familie, also jetzt nicht irgendwo, wo man sagt, ich habe keinen Bezug zu der Gegend, sondern da ist halt auch die Emotion drin. Und der hat mir erzählt, wie er ein kleiner oder junger Bursche war, da war es ja so, dass man Kühlschränke noch nicht so gehabt hat, weil die Kühlschränke selber, die sind in den 60er, 65er Jahre was gekommen, hat sie Kühlhäuser mal gegeben. Und vorher haben sie ja aus den Flüssen diese Eisblöcke herausgebrochen im Winter, haben sie im untersten Keller hingelegt und da haben sie das, was gekühlt werden musste, im untersten Keller draufgelegt. Die sind übers Jahr immer ein bisschen weggeschmolzen, nur ist es sich ausgegangen, dass bis die nächsten Eisblöcke waren, die alten gerade noch ein bisschen Rest da war. Das war immer so ein Kreislauf. Im unteren Keller war die Temperatur so, dass sich im Sommer der Eisblock auch gehalten hat.
Sehr cool.
Und es war Hochsommer und die haben Getreideernte gehabt und da war es extrem heiß an dem Tag. Und dann sind die zum Mittag zum Essen schnell heimgefahren, die Magd hat gekocht, die Mutter vor dem Hof war leider schon verstorben, ist kurz nach der Geburt verstorben. Und dann haben sie sich aus dem Mosviertel in den Markt geholt und die hat halt die Hausarbeit gemacht, hat gekocht, hat sich um alles gekümmert. Und weil es so heiß war, ist diese junge Bursche, wie bei der Ernte, vor diesem Wagen hinten, der vom Ochsen gezogen worden ist, Pferde hat es dann in der Ortschaft nicht gegeben, die waren zu teuer, wieder runtergesprungen ist, war ihm so heiß, dass sie sich gedacht hat, bevor er jetzt essen geht, geht er in den unteren Keller, setzt sich auf den Eisblock, damit der Körper runterkühlt. Von der ganz extremen Sommerhitze auf einen Eisblock runter. Und das hat im Körper einen derartigen Schock verursacht, dass er nicht mal mehr aufstehen konnte. Der ist am Eisblock, der konnte sich nicht mehr wegbewegen. Er hat dann nur mehr geschrien. Dann ist sein Vater und ein Knecht gekommen, die haben ihn dann runtergehoben. Und er war dann bewegungsunfähig. Und aufgrund der Temperaturdiskrepanz, so diesem Schock im Körper, hat er ganz starke Gelenksentzündungen gekriegt. Er hat Fieberschübe gekriegt, konnte sich nicht mehr bewegen und die Ortschaft ist nahe Wethofen. Das heißt, da hat es Krankenhausversorgung gegeben. Beethoven war damals eine sehr wohlhabende Stadt. Da hat es dank den Grafen, die da ansässig waren, die haben sehr gute ärztliche Versorgung gehabt. Da war sofort ein Arzt zur Stelle und es konnte ihm keiner helfen. Der ist immer weniger geworden körperlich und hat extreme Schmerzen gelitten. Und außer ein bisschen die Schmerzen bremsen, war einfach keine Hilfe möglich. Und dann irgendwann hat die Magd gesagt, die ist aus dem Mostviertel gekommen und Waldviertel und Mostviertel hat dann ganz einen engen Bezug, weil im Mostviertel wurden die Ochsen immer paarweise ausgebildet, die müssen paarweise ausgebildet werden. Und im Waldviertel hat man Ochsen ausgebildet gebraucht, aber da waren die Felder so schmal, dass immer nur einer gehen konnte. Jetzt sind die Waldviertel ins Mostviertel runter, haben sie die ausgebildeten Ochsen geholt und dadurch war immer ganz eine enge Verbindung und dadurch ist auch die Magd heraufgekommen. Und die Magd hat gesagt, gehen Sie, Herr Bauer, dort wo ich herkomme, da gibt es einen Bohrenrichter, einen Knochenrichter. Vielleicht könnte der dem Jungbauern helfen. Und der Vater hat sich dann kein Auto gegeben, nichts, auf den langen Weg gemacht zu diesem ins Mostviertel, hat den Knochenrichter gesucht und hat ihn auch gefunden, hat ihm die Geschichte seines Sohnes erzählt. Und der Knochenrichter muss gesagt haben, mein Gott, wenn Sie jetzt kommen, sind Sie aber schon zu spät dran. Wieso sind Sie denn nicht gleich gekommen? Wie soll ich dem Jungen jetzt noch helfen können? Und hat ihm gesagt, er soll von der Weide schmerzstillend Weidenrinde nehmen, soll Apfelbaumrinde nehmen, Eichenrinde nehmen, Haselrinde nehmen und hat ihm 7 oder 8 Rinden aufgezählt. Die soll er sich herunternehmen, soll ein Bad, also soll es auskochen Wasser, soll ein Bad, eine Schaffel nehmen, das ins Badewasser reingeben und der Junge muss mindestens 3-mal in der Woche in so einem Rindensud gebadet werden. Und nachher mit einem Handtuch ganz fest abgerieben, dass die Haut knallrot ist. Und der Bauer ist heimgefahren, hat der Magd das gesagt und die Magd hat das mit dem Jungen gemacht. Zu einer Zeit, wo es kein fließendes heißes Wasser gegeben hat, das haben sie aufkochen müssen. Dann haben sie eine Schaffel gehabt und zum Schluss war der Bursche so abgemagert, dass die Magd ihn hochheben konnte und hineinsetzen konnte. Und sie haben das über ein halbes Jahr gemacht, ohne dass irgendeine Veränderung war. Und nach einem halben Jahr haben die Schmerzen nachgelassen, ist er wieder langsam zu Kraft gekommen und nach einem Jahr hat er wieder Gehversuche gemacht. Er konnte wieder leicht gehen und schlussendlich haben sie das dann so lange gemacht, bis er wieder normal gehen konnte. Ich meine, Isa hat ja gesagt, dieses wirklich schnell Laufen, das hat nicht mehr funktioniert. Das hat auch für der Motorik ja nicht mehr funktioniert. Aber er kann zumindest, er hat den Bauernhof normal betreiben können und konnte wieder gehen. Und das war für mich so, wow, eigentlich von der Schulmedizin abgeschrieben. Und dann mischt er aber Rinden zusammen. Und man dachte, was ist da drinnen? Was kann eine Rinde? Was kann in der Rinde drinnen sein? Und dann habe ich auch noch wieder das mehr zum Recherchieren begonnen.
Ja, super.
Ich finde das einfach. Und eine Weidenrinde ist heute noch, wenn wir Kopfschmerzen haben, eine Weidenrinde runternehmen, als Tee auskochen. Oder einfach auf den Kopf, auf die Stirn auflegen. Der Saft trägt ja sowieso über die Hautbahn im Körper ein. Wahnsinn. Wenn die Knochenrichter unterwegs waren, dann haben sie mir erzählt, die waren ja meistens nicht dort, wo die Verletzten zu versorgen waren. Die haben immer getrocknete Rinden gehabt und die haben die Rinden während dem Hingehen im Mund gekaut. Mhm. Und wenn sie dann beim Verletzten waren, da war das schon so eine schöne, gatschige, schleimige Flüssigkeit, dann haben die das aus dem Mund genommen und haben das bei der Verletzung einfach mal draufgeklatscht gehabt. Da war Eiche und so dabei, je nachdem, jeder Knochenrichter hatte so seinen Zugang. Und Eiche ist extrem blutstillend. Die haben Gerbstoffe drinnen, bindet Eiweiß und somit ist es blutstillend. Und durch dieses mit Speichel vermischen war das schon so eine schlammige, galertige Masse. Und die haben es einfach aufgeklatscht, gerade einmal zur Erstversorgung. Und es war die Blutung gestillt und die Wunde desinfiziert. Und dann ist geschaut worden, was ist denn eigentlich los? Muss eingerenkt werden. Und auch zum Einrenken, da haben sie gerade was Fichte, was Tanne ist, ist die Stammrinde zum Einsatz gekommen. Da haben sie von der Stammrinde so große Rinden runtergebrochen. Gerade wenn Bäume gefällt wurden, haben sie sich das aufgehoben, das ist dann getrocknet worden. Die kann relativ lang liegen. Und wenn jemand einen Schienenverband gebraucht hat, dann wurde so ein Rindenstück mal zugeschnitten, auf die Person zugeschnitten in 3 Teile und die wurden in Wasser eingeweicht, bis sie weich waren. Dann sind sie auf den Fuß hinaufgekommen, vorher der Verband, dann auf den Fuß, dann wurde das gefaschend und somit hat sich durch das Trocknen die Rinde an die Fußform angepasst.
Sehr cool.
Das war der erste Gips, den wir sozusagen hatten. Das war mit Baumrinde. Und die haben die ewig lang liegen lassen können, weil wenn sie gebraucht wurde, wurde sie einfach eingeweicht. Ja. Und wenn der Verband gewechselt werden musste, ist der Knochenrichter wieder gekommen. Der hat das auseinandergenommen hat die Wunde versorgt, den Verband drüber gegeben, die Rinde einstweilen wieder in Wasser getaucht und dann wieder frisch raufgegeben. Somit, wenn die Schwellung zurückgeht, das war alles egal, weil die Rinde, die Nasse, passt sich beim Trocknen an die Fußform an.
Sehr cool.
Das ist so gigantisch.
Ja. Da kriege ich gleich Lust, dass ich mal wieder das Bein breche. Das möchte ich ausprobieren.
Es war auch beim Kochen. Für mich war Kochen immer verbunden mit einer Feuerstelle. Das war im Kopf halt so drin. Entweder grabe ich ein Loch in die Erde, mache eine Feuerstelle oder dose auf die glühenden Kohlen. Das war immer mein Zugang. Und durch das Rindenbuch habe ich einen anderen Zugang gelernt. Wir haben zum Kochen die Gefäße, die ganz, 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 ganz früher waren, die waren aus Birkenrinde. Da hat man Birke, kann man sehr gut nähen. Das heißt, da wurde Birkenrinde zusammengenäht und dann wurde Birkenholz unter Feuer gehalten, bis das Harz freigegeben wurde. Und mit dem Birkenharz wurde das verschmiert und
versiegelt. Ja.
Dann sind die hergegangen, haben die Essenszutaten in den Behälter gegeben, haben Steine ins Feuer gelegt und haben die heißen Steine in den Rindenbehälter gelegt. Das heißt, die Wärme der Steine hat das Essen gekocht. Weil der Rindenbehälter im Feuer, der wäre verbrannt.
Ja, sehr
cool. Somit haben die nur mehr die heißen Steine reingelegt und die heißen Steine haben das Essen gekocht.
Schonender geht es, glaube ich, nicht.
Auch wenn man so diese Holzknechte anschaut. Die leben ja im Wald und die brauchen ja Hütten, die relativ, die sie schnell wechseln können. Die sind an einer Stelle vielleicht 2 Wochen oder 1 Woche. Mein Onkel ist so in Ötscher Holzfäller gewesen, der hat mir auch immer sehr viel erzählt. Und dann haben wir Birke. Birke ist eine Rinde, die, wenn wir so im Wald schauen, sehen wir immer viele Birkenrindenreste am Boden. Weil die Rinde ewig lang braucht, bis sie vermodert. Die Rinde ist auch resistent gegen sämtliche Bakterien. Diese weiße Schicht droben, die schirmt, die nutzt man auch in der pharmazeutischen Medizin, die schirmt, die ist antibakteriell, die schirmt jeglichen Bakterien ab. Die Mikroorganismen können ihr nicht an.
Okay.
Und dann ist sie wasserabweisend. Das heißt, wenn die ihre Hütten gebaut haben, die Behausungen, wo sie ein paar Tage drinnen waren, haben die Birkenrindenstücke von dem, was sie gefällt haben, als Dachschindeln draufgelegt. Somit konnte das Wasser nicht durch, weil die Birkenrinde hat abrinnen lassen. Und am Boden, wo sie gelegen hat, haben sie mal Birkenrinde aufgelegt, weil dann ist die Feuchtigkeit von der Erde nicht aufgestiegen. Dann haben sie ein paar Zapfen als Dämpfer draufgelegt und dann erst ist die Schlafstätte drüber gelegt worden, wo sie geschlafen haben.
Sehr cool.
Das ist voll interessant. Und wenn wir so halt bei den Behältnissen bleiben, wenn man da mit den Leuten spricht, die es halt noch wirklich so gelebt haben, dann erzählen die, dass die ihre Kräuter und ihre Zutaten im Birkenrindenbeutel aufgehoben haben. Weil die Birkenrinde Mikroorganismen nicht durchlässt,
ja.
Feuchtigkeit nicht durchlässt und Schadstoffe nicht reinlässt.
Ja, ja,
somit waren die Kräuter in dem Birkenrindenbeutel, es war atmungsaktiv, ohne dass irgendwas Schädliches reinkommt. Die war ewig lang haltbar.
Und wie näht man die? Weil die, ich meine, so dünn ist jetzt die ganze Rinde ja nicht von der Birke.
Nein, die tust ein bisschen einweichen und dann biegst du sie und dann kannst du Löcher rausstechen. Birke kannst ganz leicht, ich habe das probiert für das Buch für Foto,
okay.
Habe ich eine Birkenrinde hergenommen und habe mir die Augen ausgestochen, habe es einfach für die Augen gehalten. Das geht ganz leicht, das drückst einfach, das tust mit dem Messer anritzen, drückst ja. Durch und die Schicht ist erledigt. Also da kannst du wirklich mit einem scharfen Gegenstand kannst du so Löcher machen, ja. Dann tust du durchfegeln und dann brauchst du aber ein gutes Harz, wo du das dann verklebst. Die Nahtstellen müssen verklebt werden.
Ja, okay.
Dann geht das sehr gut.
Sehr cool.
Sehr gut. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Hebammenrezepte, wenn die Nachgeburt nicht, also wenn es bei der Nachgeburt Probleme gegeben hat, dann hat man den Frauen Birkenrinde zum Trinken gegeben. So zur Geburtseinleitung hat man ihnen gerne Birkenrinde gegeben. Oder hat sie auch auf Birkenrinde gemischt mit Labkraut gebettet. Birkenrinde das, wo sie halt gut gelegen sind und Labkraut das, was jetzt extrem muskelentspannend ist.
Okay.
Und die Geburt leichter vonstatten gegangen ist.
Wahnsinn.
Und dann gibt es auch bei der Rose, fällt mir gerade ein Spruch ein, das ist halt, wenn man drüber redet, dann kommen die Sprüche im Hinterkopf wieder. Rosenrindenessig, Kur tut gut, Darm, Haut und der Figur. Da gibt man Rosenrinde einfach in einen Essig hinein und nimmt den zum Kochen. Das ist okay. Das Rose für die Haut sowieso, die hat die Nährstoffe drinnen, die die Haut braucht. Und dann für den Darm hat sie halt Stoffe drinnen, dass der Darm besser funktionieren kann, aber in Richtung von Entschlackungsfunktion. Also das ist durch den Essig kombiniert, das, was halt die Mineralstoffe, Nährstoffe hat, aber schon den Darm auch gut durchreinigt.
Und bei der Rose müsste man die Stiele schälen oder kann man die ganzen Stiele in den Essig reinhauen?
Beim Essig könntest du die ganzen kleinen Stiele reingeben. Es ist immer die Frage, umso dicker, also wenn du ganze Äste reingibst, braucht der Essig natürlich länger, bis er das alles herauszieht. Ja. Nimmst du das schon herunter, dann kommen die Inhaltsstoffe in Essig besser rein. Ja. Das ist der Unterschied. Ja. Nur wenn es so ganz kleine, dünne Scheißsachen sind, dann gebe ich die auch aus der Ganze. Ja. Und wenn ich schöne Äste habe, dann schäle ich mir das herunter. Oder vom Ahorn gibt es den Spruch, des Nasenzwickerbaumes Rinde macht Gicht gelinde. Das ist so, Ahorn ist so das, was bei Rheuma, Gicht, bei so entzündlichen Prozessen eingenommen wurde.
Okay. Hat man das auch im Ahornsirup? Diese
entzündungshemmende... Weil du hast ja Ahorn und Birke, wo du sagst, du tust das aufsteigende Wasser abzapfen und dann irgendwie eindicken.
Genau.
Und du hast natürlich, wenn du das anzapfst, wenn du den Pfropfen magst, magst du den ja genau zu dem grünen Band. Weil da wird das Wasser die Nährstoffe hochtransportiert und du fangst das genau dort ab. Also da hast du die Nährstoffe auch drinnen. Da dann immer die Frage, was machen wir chemisch dazu, um sie haltbar zu machen.
Ja.
Aber das ist dann unser moderner Zucker.
Kann man sich Birkenzucker selber machen?
Das ist relativ aufwendig. Also den da rauskriegen, da bedarf es ziemlich viel. Das ist jetzt nicht so leicht.
Ja, ich habe mal Ahornsirup angeschaut, das ist nicht ganz so andocken und ernten. Natürlich. Nein, also
das geht jetzt nicht so leicht, weil der Birkenzucker ist eigentlich ein Abfallprodukt der Papierindustrie. Also den Zuckergehalt kann man bei der Papierproduktion nicht brauchen. Und irgendwann ist man draufgekommen, hey hoppla, das, was ich wegschmeiße, ist ja süß. Dann ist geschaut, kann man das vielleicht auch essen? Und das nächste, wie kann man es vermarkten?
Ja.
Wir Menschen ticken so.
Manchmal sogar zuerst vermarkten, dann überlegen,
ob wir essen. Schauen wir, ob es gesund ist auch.
Und womit, du hast jetzt vorher gesagt, dein Lieblingsrezept ist mit Wein. Jetzt Essig ist auch gut zum Ausziehen. Alkohol würdest du machen passt genauso. Es macht keinen Unterschied. Es geht nur darum, dass man es...
Du kannst sie so essen. Ich habe das oder mache das hier und da Birkenrinde, Rinden ganz gemischt, von allen essbaren Bäumen wohlgemerkt. Also von einer Eibe würden wir auch die Rinde nicht verwenden.
Ja.
Von einer Thuja würden auch die Rinde nicht verwenden. Von jenen Bäumen, wo wir die Blätter essen können oder die Früchte, können wir auch die Rinder nehmen. Also man kann nicht beliebig von jedem Strauch, also was giftige Sträucher sind oder Bäume sind, dann nehmen wir bitte auch nicht die Rinde. Ja. Ansonsten kann man beim Spazierengehen ein bisschen zusammensammeln, die Rinde runternehmen, das wird ganz klein geschnitten. Also wenn ich es esse, gebe ich schon die braune Schicht runter. Also ich nur das Grüne habe, schneide das klein und gibt es in Aufstriche, gibt es in Soße. Und nimmt dieses Wasser zum Kochen. Das ist auch eine Möglichkeit, dass man die Rinden im Wasser kocht und dieses Rindenwasser zum Kochen verwendet.
Sehr cool, ja.
Oder gerade bei lieblichen Bäumen wie die Lindenblüte, die Rinde hat einen sehr, sehr guten Geschmack. Linde, Birke, Buche, Pappel, die gehen ganz leicht schälen und da kann man so richtige schöne Bänder runterschälen und die kann man im Wasser auskochen wie Spaghetti essen. Das wird ja dann weich. Das war früher die Notnahrung der sogenannten Rindenspaghetti. Und wer sagt, naja, das will ich jetzt nicht so haben, der kann das gern schneiden und einen Teig einarbeiten.
Ja.
Ich kann das bei den Frittaten dazu geben.
Und Mehl mahlen? Dann
muss es gemahlen werden.
Geht in der normalen Küchenmaschine jetzt, sage ich einmal, oder Mixer oder Kaffeemühle?
Beim Mehl ist es gut, wenn man das runternimmt, dass eine kleine, dünne Schicht vom Holz darunter noch dabei ist. Weil in dem Holz ist so dieser Kleber drinnen, das, was das Mehl dann klebrig macht.
Okay.
Weil das Cambium selber macht es nicht klebrig. Und da ist man hergegangen und hat das klein geschnitten, getrocknet und dann gemahlen wie Mehl. Und das war das, was sie in Notzeiten als Mehlersatz gegessen haben oder wenn die Bettler gekommen sind. Die Hausbesitzer haben das Getreidemehlbrot gegessen und den Bettlern hat man Rindenmehlbrot gegeben. Und heute wissen wir, dass Zweiteres vielleicht sogar gesünder war. Und dann ist es natürlich, wenn du heute Rinden isst, da hast du ein anderes Sättigungsgefühl. Mhm. Also wenn du ein Stück Rindenbrot isst, bist du doppelt so satt wie ein Stück Getreidebrot. Und das war in Zeiten, wo wenig zum Essen war, ganz wichtig. Deshalb auch Rindenvieh und das Essen gemischt, weil der gefüllte Sättigungsgrad da war. Die Nährstoffe in der Rinde sind viel komprimierter als jetzt in einer Pflanze drinnen. Mhm. Ist viel dichter. Das heißt, du kriegst mit weniger Masse viel mehr Nährstoffe ab.
Also wie bei den Microgreens quasi.
Genau. Und somit ist das Sättigungsgefühl.
Gibt's in Österreich wen, der Rindenbrot vermarktet, verkauft?
Vermarkten wüsste ich nicht. Es gibt Hobby-Rindenbrotmacher. Ja. Also ich kenne schon noch ein paar, die es einfach hobbymäßig, weil es ihnen halt schmeckt oder weil sie es gerne haben. Aber ansonsten vermarkten wüsste ich jetzt nicht.
Was ist dein Lieblingsrindenbrot?
Also ich liebe den Geschmack von der Buche, ich liebe die Birke und eine Nuance von der Eiche. Man kann ja das ruhig mischen.
Mischen, ja, natürlich.
Also man kann ja die Rinden sehr, sehr gut mischen. Und ich habe jetzt in Facebook habe ich es jetzt gepostet, weil ich mir dachte, ich muss die Farben einfach mal rüberbringen. Mhm. Ich habe gestern am Abend ausgekocht, Birkenrinde frisch geerntet, Lindenbaumrinde und Eichenrinde. Und wenn man das nur im Wasser auskocht, die Lindenrinde, das wird ein wunderschönes Rot, richtig so ein Blutrot, ein traumhaft schönes, oder wenn man Johanniskraut-Öl in die Sonne hält, so ein Rot kriegt das Wasser von der Linde. Und wenn man da zum Beispiel das irgendwie eindickt und in Süßspeisen verarbeitet, ist das traumhaft gut. Oder man kann, wenn man das halt im Sommer macht, das mit Holunderbeeren mischen, diese Geschmacksnuance, die ist göttlich, die ist traumhaft. Und bei der Birkenrinde, wenn man die kocht, die kriegt ein strahlendes Sonnengelb. Richtig, okay. Ohne Orangeanteil halt. Aber ein wunderschönes strahlendes Sonnengelb. Und da kann man sich ja auch mit Farbspiel ein bisschen spielen. Wohingegen die Eichenrinde, die hat so einen Rostbraun. Also da kann man sich ganz, oder auch bei den Nuancen, Birke wird vorher grün und dann erst gelb. Das heißt, ich kann ja mit Farbspiel auch beim Essen arbeiten, kann ja auch schauen, zu welchem Grad nehme ich die Birke aus dem Wasser raus und verarbeite es weiter. Mhm. Da kann man sich ganz lieb auch in der Küche spielen. Ich glaube, dass das einfach wieder mehr kommt. Dass einfach die Thematik einfach auch wieder mehr kommt. Nur mir war es wichtig, das aufzugreifen, damit es wieder kommen kann. Und jetzt können wir experimentieren. Wir haben heute ist es ja nicht mehr, zum Glück nicht Notnahrung. Jetzt können wir mit Zutaten experimentieren, die wir haben.
Ja.
Da können wir ja ganz andere Sachen machen. Heute können wir wirklich sagen, wir essen sie, weil wir die Nährstoffe nutzen wollen. Oder wir sind in der Landschaft unterwegs, wir haben uns halt ein Insekt gestochen und ich brauche schnell eine Hilfe. Mhm. Dann gehe ich zum nächsten Baum, nehme ein Stück Rinde und gebe das drüber und fertig. Und da kann ich aber jeden nicht giftigen Baum nehmen.
Bei Insektenstichen?
Genau, oder bei kleinen Verletzungen.
Ja.
Der blutstillend, also der Gerbstoffanteil ist in fast jeder Rinde, weil Gerbstoffe ja auch die Abwehr des Baumes sind. Das heißt, einen gewissen Gerbstoffanteil habe ich eigentlich in fast jeder Rinde drin. Mhm. Und das ist das, was ich bei Verletzungen brauche.
Super.
Ich habe in den Rinden immer Abwehrstoffe und ich habe Nährstoffe. Ich habe immer beides drin.
Und für jeden Geschmack eine Verarbeitung
da. Eine Verarbeitung in einem Baum. Ja. Also es gibt ja da auch Rosenstrauch. Die Rinde ist ja auch extrem lieblich. Oder weil es mir gerade einfällt, der Zwetschgenbaum. Zwetschgenbaumrinde, das ist ein ganz altes Rezept, in Essig gelegt. Mit dem hat man die Hautflecken betupft. Das, ich will nicht sagen brennt oder neutralisiert, aber es macht halt, wenn die Haut diese Altersflecken kriegt, die Sonnenflecken, dann geht die Intensität zurück. Und man schaut nicht so fleckig aus.
Okay.
Da gibt es voll geniale Geschichten.
Spannend. Und jetzt zu deinem Werdegang noch. Du hast begonnen mit Kräutern oder wie bist du in diese Thematik reinkommen?
Thematik hinein. Ich wurde hineingeboren in die Thematik.
Sehr cool.
Das habe ich mir nicht ausgesucht.
Perfekt.
Das ist also von meinen Großeltern, meinen Eltern, die Mama meiner, also meine Urgroßmutter war Landhebamme im Ötscher-Gebiet, dadurch auch der Bezug halt zur Ötscher-Region. Und meine Oma und meine Mama haben immer rein aus der Natur, die haben uns auch verarztet, das, was halt gewachsen ist. Und erstmal bei 40 Grad Fieber, dann hat man halt einen Arzt geholt. Und da hatten wir den Arzt, den wir damals hatten, der war auch ganz auf Naturheilmittel. Also wir haben kaum irgendwas anderes gebraucht. Und von meinem Papa der Zugang sowieso. Mein Papa beschäftigt sich mit Ursorten. Und wir haben, meine Eltern haben uns aus dem Selbstanbau versorgt. Wir haben einmal ein Globerbier gekauft, aber Essen. Jetzt super. Ganz, ganz selten. Der ist Joghurt selber gemacht worden, der ist eigentlich alles rundherum selber gemacht worden. So bin ich eigentlich aufgewachsen. Als Kind schätzt man das nicht so. Als Erwachsener ist nicht schlimm.
Ja.
Das Kind hat mich wirklich, Entschuldigung, Ausdruck, angezipft.
Ja, das glaube ich. Ja,
was haben die anderen zum Essen und was kriegen wir? Wir müssen uns hinein zur Schule also mitkriegen. Die anderen sind mit der Wurstsemmel gesessen.
Ja.
Hätte ich manchmal auch gerne gehabt.
Ja, aber jetzt, wenn du zurückdenkst, natürlich.
Jetzt bin ich dankbar dafür. Jetzt bin ich sehr dankbar dafür. Und dadurch halt auch mein Bezug in die Richtung. Und irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber vielleicht auch durch meine Großmutter, meine Oma hat, oder meine Mama eigentlich auch immer beide sehr viel, was meine Mama so die Märchen erzählt, meine Oma die Märchen erzählt, meine Mama ist ja bibelbelesene Bibelgeschichten erzählt. Somit haben sie mich immer mit Erzählungen sehr gefesselt oder auch beim Spazierengehen haben. Sie haben mir immer erzählt. Und dadurch wahrscheinlich auch dieser Zugang, dass ich einfach älteren Leuten gerne zuhöre. Was haben sie zu erzählen? Und das ist genau, das ist ja Lebenswissen, das sie erzählen. Das ist unser Kulturgut, das ist unser Volksmedizingut. Das ist das, was sie uns eigentlich weitergeben. Das ist ja Lebenswissen. Das, was sie von ihren Eltern wieder gekriegt haben. Und jeder nimmt ja nur das, was gut war. Was schlecht ist, nimmst du ja nicht mit. Das vergisst du wieder.
Ja, 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 ja.
Das heißt, wir haben da ja ein Wissen, was sich zigfach bewährt hat. Wir schätzen es nur nicht mehr.
Und deshalb ist es nicht mehr.
Genau, der Zugang ist nicht mehr da. Du, ich habe das selber gehabt, das ist zwar jetzt keine Rinde, aber bei der schwarzen Ribisel, das war halt für mich so einprägsam. Rote Medizin, rote Ribisel war Nahrung, schwarze war Medizin, weil die schwarze Ribisel hat einen hohen Cortisonanteil drinnen, den haben wir sonst nirgends. Und Cortison ist entzündungshemmend. Und deshalb schwarze Ribisel, halt wenn wer Erkrankungen gehabt hat, dann hat man die ihm gegeben, um den Cortisonspiegel im Körper zu erhöhen. Neben den anderen Inhaltsstoffen, die sie hat. Und ich habe jahrelang immer wieder schwarzen Ribiselsaft getrunken. Jeden Tag. Obwohl es eigentlich heißt, soll man nicht. Aber tickt halt jeder Mensch anders. Mein Körper hat es verlangt. Und dann hatte ich 1,5 Jahre eine ziemlich stressige Zeit, auch mit anderen Themen. Und habe schlichtweg drauf vergessen. Ich habe sie zum Anfang getrunken, habe sie einfach, weil so viel anderes im Kopf habe ich nicht auf meinen Körper gehört. Und dann habe ich plötzlich Gelenksentzündungen bekommen, habe Schmerzen gehabt, irgendwo zu gehen und irgendwo in dem halt diese strukturierte Geschichten wieder ganz hinten gelassen, mich wieder auf meine Themen voll konzentriert. Und dann ist man in der Nacht irgendwann schrecklich um 3 in der Früh hoch und denkt man, die schwarze Ribisel, die hat Cortison, die habe ich immer getrunken. Die letzten 1,5 Jahre nicht, habe bin runtergegangen und habe wieder, je nach Gusto, schwarze Ribisel getrunken. Und die Entzündungen waren wieder weg.
Super.
Das heißt, wenn man auf den Körper hört, der meldet einem eh immer wieder zurück, was man braucht.
Ja.
Nur dazu braucht man halt auch diese Zeit und die ist im Alltag, im Berufsstress halt oft nicht vorhanden. Diese Zeit, dass der Körper aufschreien kann.
Ja, ja. Und es sprechen auch nicht mehr viel seine Sprache.
Genau das ist es. Und das ist eigentlich das Hauptthema, dass wir dort wieder hinkommen. Im Prinzip, wozu leben wir auf der Erde? Wir leben nicht, um für das materialistische System zu funktionieren.
Sollten nicht.
Genau. Und da ist halt, also ich denke mal, das Naturthema ist eine ganz andere Welt. Das ist eine schöne Welt. Da ist einfach so viel Emotion da. Da ist so viel Tiefgründigkeit da. Es ist ganz eine andere Welt und die ist schön.
Dankbar.
Ja, ja. Da ist ganz viel Dankbarkeit. Und auch wenn man mit den Leuten so redet, die hatten schwierige Zeiten, die hatten es nicht leicht. Aber es ist eine andere Bodenständigkeit da, eine andere Selbstzufriedenheit da. Und auch dieses, weißt, es darf irgendwann genug sein.
Ja.
Das ist ganz stark in der Generation vorhanden und das schätze ich sehr. Und mir wäre leid, wenn diese Rezepte einfach dann entschwinden und wir irgendwann wieder von Null anfangen. Weil irgendwann brauchen wir sie wieder. Da bin ich ganz fest überzeugt.
Und deswegen
dann kommen die
Buch Nummer 11 bist am richtigen Weg. Mhm. Wann wird die Rindenmedizin erscheinen, das erste Band?
Die Rindenmedizin, der erste Band wäre im März erschienen, nur gibt es leider gerade bei den Druckereien Papierprobleme in Europa. Das heißt, es wird Ende April, Anfang Mai realistisch werden. Das wird sich etwas verschieben. Für da ist es dann dem Verlag zugesagt.
Na, dann.
Und es gibt über das ganze Jahr ganz viele Rinden, die man verwenden kann. Es ist dann der Johannitag, wieder so ganz ein typischer, der 24. Juni, ganz ein typischer Rindensammeltag. Da gibt es so den Spruch, der Johannitag, der Johannitag, die Fieberrinde bringen mag. Also ich habe auch diese Sprüche in die Bücher drinnen, weil halt auch wichtig ist, wann sammelt man sie denn optimal.
Ja.
Und das waren immer diese Mondzeiten oder diese besonderen Zeiten, wo gesammelt wurde, auch die, ob manchmal manche in der Früh und manche am Abend. Und da kommen jetzt auch wieder ganz eigene Rinden, die wieder zum Sammeln sind. Also es gibt über den Jahresverlauf immer wieder Rinden, die man jetzt auch nimmt. Und umso weiter das Jahr ist, umso geschmacksintensiver werden die Rinden auch.
Sehr cool, sehr cool. Also du hast mir jetzt so eine Lust gemacht. Das möchte ich gleich ausprobieren. Ja, dann bin ich schon sehr gespannt aufs erste Band und sag danke für das schöne Gespräch. Wir werden euch natürlich am Laufenden halten und wünsche dir noch einen schönen Tag und einen schönen Start in den Sommer.
Danke dir und danke auch für das schöne Gespräch. Hat mir wirklich Freude gemacht. Für euch, lieber Zuhörer, wünsche ich dann viel Spaß beim Ausprobieren.
Ja, genau. Tschüss.
Tschüss.
Wir freuen uns sehr, dass du uns zugehört hast. Mehr davon gibt's auf g-magazin.at.